Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau, wieder mal aus den Sprecherkabinen hier in Köln und in Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 32 mit unserem Gast Philipp Spohr, Partner bei der Werbeagentur Posnick und Spohr und dem Thema ausverkauftes Haus mit einer starken Marke mehr Fans gewinnen. Philipp, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Großartig, dass du hier aufstiegst in der Business Liga. Sag mal für unsere Zuhörer ein paar Worte zu dir selber und zu deinem Unternehmen.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt, ne, dass ich dabei sein kann. Freue ich mich drauf. Mein Name ist Philipp Spohr. Ich bin, wie du eben gerade schon gesagt hast, Partner bei Posnick Spohr. Wir sind, ja, also früher hätte man gesagt Werbeagentur. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten noch verstehen. Aber inzwischen umfasst das, glaube ich, viel mehr, das, was wir tun. Und am Ende, wir begleiten, beraten, unterstützen Marken dabei, bekannt und beliebt zu werden.
Ja, da gibt's ja sicherlich einige Herausforderungen. Da werden wir jetzt am Spieltag nochmal drauf eingehen. Aber bevor wir das tun, lieber Philipp, auch nochmal von mir, ja, ein herzliches Willkommen hier in der Business Liga. Und du bist ja schon ein bisschen vorgewarnt worden im Vorfeld. Unsere traditionelle Einstiegsfrage ist natürlich: Wir sind ja hier auf dem Spielfeld, Fußball, Basketball, Hockey, du kannst dir die Sportart aussuchen, aber auf welcher Position würdest du dich denn selber einsetzen, entweder hier in deiner Werbeagentur oder gerne auch im privaten Umfeld?
Also in der Tat, ich bin vorgewarnt worden und ich würde es auch unterscheiden zwischen dem, was ich privat, wo ich mich da auf dem Platz sehen würde und wo ich mich beruflich sehe. Privat habe ich mal vor, inzwischen doch schon ganz schön langer Zeit, bin ich mal eingeladen worden, mitzuspielen bei der grandiosen Thekenmannschaft Werder Bremen. Das ist eine Fußballmannschaft, die da in der wilden Liga spielt. Und da habe ich recht schnell irgendwie einen Spitznamen bekommen, der mich auch bis heute, also selbst meine Mutter nennt mich inzwischen Pipo. Weil damals mir jemand dann eben nach dem, und unsere Generation kennt den dann, glaube ich, noch, ne, Pipo Inzaghi, ein großer italienischer Stürmer. Und also nach dem wurde ich da benannt. So, wenn man sich das jetzt anguckt, Pipo Inzaghi, ne, ich glaube, der hatte so zwei herausragende Eigenschaften. Erstens hat er unfassbar viele Buden gemacht und zweitens ist er aber auch unglaublich schnell gefallen im Strafraum. Ich hatte das Gefühl, beides trifft nicht auf mich zu. Ich konnte den Spitznamen nicht nachvollziehen. Ich mag den, aber von daher lassen wir das mal so gelten. Aber ich würde mich auch, also privat gerne im Sturm. Business-technisch würde ich den Übungsleiter wählen. Und wäre lieber der Coach an der Seitenlinie. Ich mag das gerne hier wenn wir mit dem Team zusammensitzen, wenn ich ein bisschen was von meiner Erfahrung weitergeben kann, wenn ich irgendwie helfen kann, dass die Menschen was dazulernen, dass sie vielleicht über die Zeit besser werden. Das macht mir großen Spaß und von daher würde ich da den Coach nehmen.
Ja, spannend. Zwei spannende Rollen. Also nochmal ein Satz zum Thema Spitznamen. Die sucht man sich ja nicht aus, ne? Die bekommt man ja einfach. Da kann man sich nicht gegen wehren. Also aber ja, das mit dem Coach, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Unser Claim heute ist ja ausverkauftes Haus mit einer starken Marke mehr Fans gewinnen. Vielleicht, Philipp, kannst du uns mal mit auf die Reise nehmen, wie du es denn schaffst als Coach oder auch in deiner Rolle als Partner Firmen zu einer starken Marke zu verhelfen und wie es denn dazu kommt, dass dann auch mehr Fans zujubeln.
Ja, also ich glaube, am Anfang muss man sich einmal drüber klar werden, ne, der Begriff Marke, der ist ja sehr schnell irgendwie im Raum und so heutzutage ist alles Marke, ob das die Arbeitgebermarke ist, ne, oder eben die Unternehmensmarke. Was für uns ganz wichtig ist, und deswegen habe ich vorhin auch gesagt, weit mehr als eine Werbeagentur ist, einmal eben drauf zu gucken. Marke heißt ja einfach auch, dass man Werte hat, dass man ein Ziel hat, wo man sagt, dafür sind wir da, ne? Also ob wir das jetzt Purpose nennen oder ob wir das Vision, Mission, whatever nennen. Aber diese Daseinsberechtigung und dieses, wo will ich denn eigentlich hin? Und das heißt aber auch, dass man auch Werte hat, dass man für etwas steht und dass man das hinterher authentisch und glaubwürdig nach außen trägt. Und im Idealfall ist das der erste Schritt, dass wir die Chance haben und wir versuchen das an allen Stellen, wo es möglich ist, eigentlich erstmal zu gucken, wie ist denn die aktuelle Situation? Stimmt da das Fremdbild und Selbstbild überein? Ist das, was ich nach außen kommuniziere, wirklich das, wie man selber ist? Oder muss man da nicht eigentlich erstmal anpassen? Und ist auch das, was man selber ist, sind da auch Botschaften drin, die ich nach außen tragen kann? Und also das heißt, das Erste, was du machen musst, ist eigentlich erstmal Marke überprüfen, den Status quo, um dann gegebenenfalls Justierungen vorzunehmen. Ich glaube, ganz wichtig, sowas kann man nicht am Reißbrett entwickeln, sondern man muss reingehen ins Unternehmen und wirklich gucken, wie wird es gelebt. Ne? Dass man da von außen hingeht und sagt so, ihr müsst jetzt ein bisschen mehr so und so und ein bisschen mehr so und so und wir machen nochmal alles jetzt rosa. Das funktioniert nicht, ne? Sondern das ist ja eine gelebte Unternehmenskultur. Und in dem Moment, wenn wir da der Meinung sind, wir haben eine starke Basis, um darauf aufbauen und loszulegen, dann können wir mit den klassischen Disziplinen weitermachen. Und es ist dann eben auf der einen Seite Werbung und auf der anderen Seite hat sich da ja Kommunikation in den letzten 15, 20 Jahren auch nochmal stark verändert, dass wir viel mehr über authentischen Dialog reden, dass wir über viel kleinere Zielgruppen reden, dass wir darüber reden, dass eben klassisch Content auch anregt und was weitergibt und über die reine Werbebotschaft hinaus eben die Menschen eigentlich anspricht. Und aus unserer Sicht ist das Zusammenspiel dieser drei Disziplinen, was dazu führt, dass, wenn du das konsequent und konsistent machst, dass du dann eine gewisse Bekanntheit erlangst und dann auch Vertrauen aufbaust bei deinen Zielgruppen und was dazu führt, dass du am Ende auch, wenn du das noch kommunikativ richtig verpackst, dann auch eine Sympathie bekommst von deinen Verwendern, von deiner Zielgruppe.
Ich wollte nur wissen, ob das Ziel ist, Sympathie am Ende zu erlangen oder, weil ich fand deine Herleitung super spannend. So eine ähnliche Reise haben wir gerade gemacht. Wir sind jetzt als OGE eher, sind im B2B-Geschäft unterwegs, Energiebranche, also jetzt gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit, zumindest nicht in der Endkonsumer-Öffentlichkeit. Und haben aber genau so eine Reise auch gemacht über Strategie, Vision, Mission, auch Werte. Wirklich, finde ich, sehr, sehr spannende Werte. Aber das sind dann wirklich, wir hatten ja eben über unseren Claim gesprochen, mehr Fans gewinnen. Das sind dann eher die internen Fans, die wir damit gewinnen. Also eher nach innen gerichtet, beziehungsweise auch Attraktivität als Arbeitgeber. Employer Branding ist da schon auch ein Punkt. Aber es geht dann eben, da hört es dann fast auf, ne? Also wir wollen halt attraktiv sein für neue Mitarbeitende, aber wir machen jetzt keine Werbung und wollen jetzt, ja, ich meine, sympathisch will natürlich jeder sein, aber das ist jetzt nicht das Ziel, dass wir so in der Öffentlichkeit dann über Werbung wahrgenommen werden. Das ist dann wahrscheinlich auch eher, du hast ja auch eben von Zielgruppen gesprochen, dann eher im B2C-Bereich der Fall, ne? Oder machst du solche Erfahrungen auch bei B2B-Firmen?
Ich würde dir da tatsächlich ein Stück weit widersprechen wollen. Auf der einen Seite auch im B2B-Bereich, was machst du? Du kommunizierst mit Menschen. Ne? Erstmal auch da, die Entscheidungsträger sind Menschen und auch die willst du erreichen. Mhm. Deswegen, also viele unterscheiden da sehr stark zwischen B2B und B2C, so wie du es jetzt gerade auch gemacht hast. Ich bewerte das anders. Ich glaube, erstmal wollen wir die Menschen erreichen. Das sind die gleichen Mechanismen, die dafür greifen, wenn wir über Botschaften reden, wenn wir über Ansprache reden. Und dann sind es andere Kanäle und vielleicht muss ich bei B2B dann eben auch immer, sicherlich nochmal kommt es drauf an, in welchem Umfeld wir sind. Ne? B2B kann von sehr spitz, sehr hochpreisig, wird einmal alle 5 Jahre irgendwie eine große Maschine verkauft sein. Weiß nicht, wir haben lange damals TNT Express, heute FedEx, betreut. da war natürlich von der Empfangsdame, Sekretärin irgendwie bis hin zum Logistikmanager irgendwie alles mit dabei. Sehr große Zielgruppe, die auch entsprechend empfänglich für normale Werbebotschaften und Kommunikationsbotschaften waren. Ne? Also lässt sich B2B sicherlich auch sowieso nicht über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, am Ende ist es immer, wir reden mit Menschen, die wir erreichen wollen, denen wir eine Botschaft mitgeben wollen, vor denen wir uns positionieren wollen. Und der zweite Teil deiner Frage war ja, ist es das Ziel, sympathisch zu sein? Und also das, was wir feststellen, ist, dass ganz häufig diejenigen, die auf uns zukommen, mit denen wir gemeinsam arbeiten, dass die eine Verhaltensänderung erreichen wollen bei ihrem Gegenüber. Und um eine Verhaltensänderung zu erzeugen, ist, glaube ich, die erste Voraussetzung, dass sie dich kennen, und die zweite, dass sie Vertrauen zu dir haben. Also du wirst nicht von jemandem etwas kaufen, du wirst nicht mit jemandem in ein Gespräch einsteigen, tiefer darüber, über eine Kaufabsicht oder ähnliches, wenn du kein Vertrauen zu dem hast, wenn du glaubst, das ist irgendwie shady oder sowas. Und dementsprechend ein Stück weiter dann noch als Vertrauen ist natürlich Sympathie, Beliebtheit. Gibt das die Werbebranche ist ja da auch immer gerne irgendwie so, dass sie es ein bisschen spitzer darstellt. Ne? Es gibt den schönen Begriff der Love Brand. Da glaube ich, das ist dann schon sehr, sehr viel verlangt irgendwie, dass man Liebe zu einer Marke aufbaut. Mag es ausnahmsweise mal geben, aber glaube ich, ist nicht der Normalfall. Also ich kann für mich sagen, ich liebe keine Marke. Aber ich hege Sympathien gegenüber einer Marke. Und ich habe Vertrauen zu Marken. Und das ist das, was, glaube ich, man mit guter Arbeit und für fast alle Marken erreichen kann.
Ja, das ist interessant. Ich habe gerade gedacht, als du erzählt hast mit Sympathie. Also ich habe ja auch so einen Markenprozess mit Keyplay vor 7 Jahren durchgemacht. Fand das super spannend. Habe selber auch ein bisschen Schiss gehabt mit der Agentur, mit der ich gearbeitet habe, was da wohl rauskommt. Ob das gar nicht das ist, was ich eigentlich zuerst dachte. War dann nicht so. Aber ich war auch, weiß noch, schon ein bisschen unsicher. Aber was ich als Feedback da bekommen habe, einmal von einem Kunden, war dann auch ein Unternehmen aus der Sportbranche. Die meinten dann, als sie auf meine Homepage guckten, aha, ein paar Sportszenen, super, der passt zu uns. So, ne? Und das ist mir gerade eingefallen. Das war dann natürlich einfacher, das passte da einfach gut. Ne? Mit meiner Marke habe ich auch bestimmt viele Kunden nicht, aber das passte da gut, da war das, das fiel mir gerade dazu ein. Ich habe, also was mich
ja,
auch noch...
Was ja ein schönes Beispiel dafür ist, dass dann eben dann ein Match zur Zielgruppe dann auch Tatsache stattgefunden hat, ne, und da existiert. Und das ist das, was ja häufig intern erstmal übersehen wird. Ne? Da reden viele über sich selber und wir müssen und wir wollen und wir sind. Und am Ende, glaube ich, ist 50% des Prozesses auch einfach, wen willst du denn ansprechen und was denken die denn und wie kriegst du das denn eigentlich übereinander, ne? Aus Zielgruppensicht zu gucken und die Sichtweisen übereinander zu legen.
Mhm. Ja, und vielleicht auch da noch so, was du eben gesagt hattest, nochmal das Thema Vertrauen, was ich jetzt in meiner Beratungsarbeit ganz häufig erlebe. Dass also so Kalenderspruch irgendwie Vertrauen reduziert Komplexität. Da ganz viel die in schnelllebiger Zeit ich als Führungskraft oder Executive Board was delegieren will und wenn ich halt den Leuten vertraue oder dem Kunden oder Dienstleister, dass wenn ich dem natürlich vertraue, dass dann vieles viel einfacher ist. Und da stelle ich mir auch, das wäre so meine Frage an dich, wie erlebst du das jetzt in der heutigen Zeit, so in dieser schnelllebigen Zeit? 24/7 kannst du alles, Digitalisierung, alles machen, ne? Bist überall ansprechbar, Polykrisen und. Hat das nochmal irgendwie einen anderen, wenn du mit Kunden arbeitest, ist das eine andere Herausforderung für das Thema Marke oder ist es eigentlich gleich geblieben, die Fragestellung?
Also auch da kommt es ein Stück weit natürlich darauf an, in welchem Bereich wir denn drüber reden. Also wenn ich mir so klassisch angucke, wie die Supermärkte alle auf einmal Eigenmarken auf den Markt bringen, dann zeigt das an der Stelle und damit ja auch sehr erfolgreich sind. Ne? Also die Eigenmarken boomen und die klassischen FMCG-Marken sind an vielen Stellen unter Druck durch die Eigenmarken. Und das war ja vorher etwas, wo die Marken eben das Vertrauen der Konsumenten hatten. Und sicherlich hat der ein oder andere Skandal dafür gesorgt. Dann hat letztendlich die Entwicklung in den letzten 5 Jahren das nochmal beschleunigt mit dann vielleicht zwischendurch mal Nichtverfügbarkeit, mit entsprechenden Preissteigerungen durch die Inflation jetzt in den letzten Jahren. Das hat dafür gesorgt, dass da auf einmal Marke weniger Relevanz bekommen hat und Eigenmarke es geschafft hat, ein Vertrauen auch der Konsumenten aufzubauen. Ne? Aber erstmal Marke unter Angriff. Und das ist was, wo ich an anderer Stelle dann feststelle, ne, so dieses, wie manche Content Creator und Influencer Marken aufbauen und es schaffen, schnell viele Produkte zu verkaufen, wo ein Vertrauen in die Person auf einmal und in die Personal Brand besteht. Und wo klassisch Unternehmen gar nicht so schnell hinterherkommen und wo man schon merkt, Marke ist nicht mehr das, was es vor 15 Jahren war.
Und wenn ich da mal einhaken kann, wo du das gerade sagtest mit den Influencern, das würde mich auch mal interessieren, wie da deine Erfahrungen sind, Philipp, mit diesen neuen Kanälen. Wir machen bei uns, versuchen das Thema Unternehmertum bei OGE zu pushen und kooperieren da mit einigen Startups und Ökosystemen. Und da hatten wir mal, laden wir dann abends für die Teams dann immer externe Speaker ein. Und da hatten wir den CEO von Hitschler. Die kommen auch hier aus NRW und die machen ja so Süßigkeiten. Ne? Und der sagte, er gibt für Marketing keinen Euro aus. Ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber er kooperiert da mit Influencern, die dann quasi seine Produkte, und das funktioniert wunderbar übrigens auch in Asien, in Südkorea macht er das, über TikTok bewerben, ne? Und damit hat er scheinbar Riesenerfolg, ne? Und das ist ja auch schon ein neuer Trend, ein völlig neuer Kanal, auch eine neue Zielgruppe natürlich. Wie sind da deine Erfahrungen? Wo funktioniert sowas gut und wo sollte man das lieber sein lassen? Also ich kann mir das bei uns zum Beispiel hier im Pipeline-Business schwer vorstellen, wobei wir auch TikTok für Recruiting einsetzen tatsächlich, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, und also genau, TikTok ist für euch wahrscheinlich nicht der richtige Kanal, aber Corporate Influencer Programme gibt's ja von vielen großen Unternehmen auch im B2B-Bereich irgendwie durchaus, die da aktiv sind. Also das ist eine Frage der Aussteuerung, aber am Ende die Glaubwürdigkeit von Menschen zu nutzen, um damit Botschaften deines Unternehmens nach außen zu tragen, glaube ich, ist schon was allgemein Gültigkeit hat. Und am Ende ist das ja die Übersetzung, ob du interne Content Creator dann aufbaust als Corporate Influencer oder ob du dir externe dazu buchst. Das ist ja, am Ende machst du ja nicht irgendwie so, ich buche einen Influencer für einen Post, sondern du versuchst ja schon eine Partnerschaft mit dem einzugehen, ne? Dann ist es das, was funktioniert. Wenn der dich langfristig begleitet, der eben auch weiß, wofür steht ihr, was sind so grundsätzlich die Leitplanken, in denen er sich bewegen kann, und dann funktioniert das ja auch.
Philipp, ich hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr einen Kunden, mit dem habe ich Werteentwicklung gemacht und auch Strategie, Mission, so aus meiner Expertise heraus. Und der hat dann mit einer Marketing-Werbeagentur zusammengearbeitet und das hat super Spaß gemacht, weil es eben diese Schnittstelle zwischen deren und meiner Expertise gab und das hat auch so ganz gut funktioniert. Was mir da aufgefallen ist, dass, und das ist auch so die Frage an dich, ob du das da erlebst, dass die Entscheider jetzt in so einem Executive Board schwerer damit tun, auch für eine Marke, also sich für Werte zu entscheiden, also weil es so viel Angebote von außen gibt, weil es vielleicht, ja, man jetzt einfach durch Digitalisierung, ne, überall anders als vor 50 Jahren gucken kann, für was stehen denn die anderen, will ich das auch, das sieht fancy aus, ich muss dahinter stehen, ich weiß gar nicht, wie lange ich hier noch bin, das Geschäft ist so schnelllebig, also ganz, ganz viel ja auch so Veränderung, wie in so einer Waschtrommel im Schleudergang, finde ich manchmal. Hast du das manchmal so, dass die sich dann schwer damit tun, sich festzulegen auf so eine Marke deswegen?
Also vielleicht auch an der Stelle nochmal einen halben Schritt zurück. Eine gut geführte Marke ist im Idealfall, nicht im Idealfall, sondern ist häufig das wertvollste Asset eines Unternehmens. Also da sind wir dann sicherlich eher im B2C-Bereich, aber die ist auch im B2B-Bereich ist das ein Asset mit extremem Wert, der da aufgebaut wird und wo natürlich auch ein Invest reinfließt. Dass man da nicht hingeht und im ersten Workshop sagt, naja, wir sind auf jeden Fall humorvoll, das können wir jetzt schon mal einen Haken hintermachen, und sondern dass man da natürlich bei so einem Prozess dann auch die entsprechende Sorgfalt walten lässt, finde ich, ist total verständlich, richtig und alles andere. Ich will nicht sagen, dass das nicht in der Vergangenheit durchaus das auch schon erfolgreich anders funktioniert hat. Und das ist dann eben eine Frage, wie gut kennen die Menschen ihr eigenes Unternehmen, wie sehr sind sie in der Lage, das auch auf den Punkt zu bringen und zu äußern, wenn sie nur das wiedergeben müssen, was sie eh schon empfinden, ne, dann kann man manchmal diesen Weg auch abkürzen. Aber grundsätzlich, dass man da Sorgfalt walten lassen sollte und auch nochmal drüber nachdenkt, das finde ich ist durchaus sehr richtig.
Und wenn du jetzt sagst, eine gut geführte Marke ist eines der wertvollsten Assets, hast du da aus deiner Erfahrung vielleicht mal 2, 3 Beispiele von Marken, wo das besonders gut funktioniert, und vielleicht aber auch Erfahrungen mit Marken, wo das eigentlich nochmal eine gute Marke war, aber irgendwo dann nicht erfolgreich weitergeführt wurde?
Also die erfolgreichen Marken, die kennen wir alle, ne? Also egal, ob das jetzt Coca-Cola, Apple oder Mercedes-Benz ist oder wer auch immer. Mhm. Da ist ja der Markenwert, ne? Also irgendwo gibt's von Interbrand veröffentlicht irgendwie einmal im Jahr die Markenwerte. Und wenn du da reinguckst, das ist irgendwie prozentual wirklich ein erheblicher Anteil am Unternehmenswert. Und wenn Apple dann irgendwie 3 Billionen wert ist, dann sind 15% davon sind irgendwie 450 Millionen oder sowas, ne? Milliarden, die der Markenwert ist. 450 Milliarden Markenwert. Also das ist, glaube ich, das einfache Beispiel. Und also ich hatte neulich, habe ich mich mal kurz damit auseinandergesetzt, Kap die Sonne, ne? So Kindheitserinnerung von allen von uns, oder? So,
absolut.
Und da würde ich sagen, die haben jetzt gerade, müssen wir auch gar nicht weiter jetzt wissen, glaube ich, aber die es nicht geschafft haben, den Weg ins Heute, hier und jetzt irgendwie zu gehen und sich zu transformieren, und wo ich glaube, dass die haben sich dann ja irgendwann auch umbenannt in Capri Sun, um international dann da irgendwie Einnahmen zu haben. aber das Produkt wirkt aus meiner Sicht aus der Zeit gefallen und ist, also ich als Vater von Kindern würde denen keine Capri-Sonne kaufen. Und ich habe es früher sehr gerne getrunken.
Verstehe ich, ja. Ja, und sag mal, welche Rolle spielt Technologie da heute? Also du hast jetzt gerade Apple angesprochen, die haben natürlich auch ein super Produkt, und das ist dann mal eine ganz andere Story. Aber was ich jetzt eher meine, ist Technologieeinsatz, um eine Marke zu stärken. Jetzt mal als Beispiel KI oder da sprechen ja alle heute drüber, aber vielleicht gibt es auch andere. Ich habe eben über Kanäle gesprochen, neue Kanäle, die es gibt. Wie siehst du diesen Technologiewandel auch in den letzten Jahren? Hat der Einfluss auf die Stärkung einer Marke?
Also du hast gerade gesagt, naja, Apple, die haben ja ein super Produkt, deswegen ist das ja eine andere Story. Ne? Ich glaube, das ist aber auch ein schönes Beispiel für Konsistenz. Also wenn du ein scheiß Produkt hast, wirst du keine geile Marke damit hinkriegen. Ne? Weil du wirst immer den Kunden in dem Moment, spätestens wenn er das Produkt verwendet, wirst du ihn enttäuschen. Und eine geile Marke ist ja dann ganzheitlich gesehen irgendwie beinhaltet das natürlich auch das Produkt. Also insofern, ich würde es tatsächlich nicht voneinander trennen, sondern glaube eben, du musst erstmal gucken, wo stehst du selber, was hast du und wie kannst du da drumherum dann die Marke auch entsprechend ausgestalten. Also KI, so kommt, glaube ich, heutzutage ja keiner mehr drumherum. Jetzt ist die Marketing- und Werbebranche ja eh eine Branche, die gerne auf jede Sau aufspringt, die durchs Dorf getrieben wird. An dieser Stelle auch mal, finde ich, zu Recht, weil natürlich diese Tools, diese generativen KI-Tools, die dann eben so in der öffentlichen Wahrnehmung so groß sind, die tun ja viel in unserer Branche. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, Content ist inzwischen ein großer Bereich, der in der Kommunikation wichtig ist. Die Texte können die auch alle irgendwie in ChatGPT schreiben. Wir haben alle die Bilder gesehen, die generiert werden können. Also natürlich tut das da ganz, ganz viel. Aber auch da wieder, da kannst du sagen, na, dann mache ich mal eben hier einen ChatGPT-Account und dann schreibt in Zukunft meine Insta-Posts dann eben meine Auszubildende zusammen mit ChatGPT. Oder du stellst dir erstmal die Frage, inwiefern passt denn eigentlich KI zu uns als Marke? Und an welchen Stellen passt KI zu uns als Marke? Und also das, und da meine ich jetzt Tatsache dann eben in der Kommunikation, ne? Also wenn du eine Marke bist und du machst Beauty-Produkte, und also zum Beispiel Dove, ne, die ja wirklich es geschafft haben, die letzten 20 Jahre für etwas zu stehen, nämlich für authentische Frauenbilder in der Kommunikation. Und wenn die jetzt KI-generierte Models einsetzen würden, das wäre aus meiner Sicht markentechnisch ein Desaster, weil es komplett konterkarieren würde, was sie in den letzten 20 Jahren aufgebaut haben. Das heißt, auch da erstmal wirklich prüfen, macht das denn Sinn, was hier KI einzusetzen, nicht nur, geil, da kann ich ein paar Prozent Effektivität rausholen, ein bisschen was an Kosten sparen, sondern erstmal überlegen, wie steht meine Marke zum Einsatz von KI. Aber grundsätzlich hat sich für uns natürlich sehr viel da verändert und es verändert sich ja jede Woche da weiter.
Also ich muss das aus eigener Erfahrung auch bestätigen, so wenn ich habe natürlich auch ChatGPT benutzt, um mal auszuprobieren für Posts jetzt irgendwie LinkedIn oder so soziale Medien, und hatte da auch, wie das dann immer so ist, ne, und viele den Erfahrungswert auch schon geteilt haben, eine super Grundlage, um da zu schreiben, hatte dann aber auch nicht so viel Lust, das noch so groß auf meinen Stil klein zu definieren. Also dann dachte ich, weil dann brauche ich die Grundlage auch nicht, so dann habe ich es auch selber geschrieben. Aber als ich es losgeschickt habe, hat sich's für mich total blöd angefühlt. So, da dachte ich so, nee, ich glaube, ich habe es noch zweimal gemacht. Und dann dachte ich, nee, dann schreibe ich lieber eine kürzere Post, als dass ich dann die Grundlage nehme. Und weil ja auch in meinem Business das so mega abhängig ist, auch von dem passt das da jetzt, ne? Der Coach und Berater jetzt im 1-zu-1-Kontakt sowieso, wer da hinter mir gegebenenfalls auf dem Sattel sitzt, wenn ich in die Schlacht reite, da will ich einen, der wirklich total authentisch ist und dem ich vertrauen kann. Und seit diesen 2, 3 Versuchen nutze ich das auch nicht dafür. Aber sag nochmal, du hast das Thema so Transformation hier bei Capri-Sonne, wenn ich es richtig verstanden habe, angesprochen, ne, dass da irgendwo auch hätte vielleicht was stattfinden müssen. Wie würdest du denn, wenn du so aus eben jetzt aus als Werbeagentur oder als, ne, als Markenexperte da, was muss eine Firma machen, um da auch weiter an sich zu arbeiten, um gegebenenfalls eine Transformation, weiß nicht, vielleicht Capri oder wenn dir ein Beispiel einfällt, an dem du es einfacher festmachen musst, was müsste man dann da machen? Ist das irgendwie so als Laie jetzt, dass ich immer mal wieder so, was weiß ich, ne, intern meine Mitarbeiter frage und das Ohr auf der Schiene habe, was die bewegt, passt ein Wert noch, passt der nicht mehr, eben Marktforschung mache und dann sage, okay, wir müssen, wie passt das noch mit unseren Werten, müssen wir dann dementsprechend danach das Design ein bisschen verändern, sowas. Was wäre das, um so in der Transformation dann unterwegs zu sein?
Ja, das ist ja die Frage, bei Capri, glaube ich, hätte es zwischendurch tatsächlich mal eine zumindest 90-Grad-Änderung geben müssen, weil das Produkt selber, ich glaube, da ist 5% Fruchtsaft drin und ansonsten ist das Wasser und Zucker. Das willst du heute nicht mehr als Produkt deinen Kindern mitgeben. Die Verpackung, da haben sie meiner Meinung nach sogar was getan. Die ist inzwischen bestimmt nachhaltiger, aber die haben dann jetzt auch diesen Sommer eine Petition rausgegeben, dass sie sich an die EU wenden und eine Sonderregelung haben wollen, dass der Plastikstrohhalm wieder für sie genehmigt wird. Das ist einfach, und selbst wenn das aus ökologischer Sicht sinnvoll sein mag, das kann ich gar nicht beurteilen, aber aus kommunikativer Sicht ist das einfach ein Desaster, ne? Also sich dahin zu stellen und zu sagen, wir wollen aber die Sonderrolle und der Plastikstrohhalm, auf den sich alle anderen geeinigt haben, dass der halt für die Umwelt schlecht ist, wir wollen ihn wieder einführen. So, da hätte sicherlich in der Vergangenheit deutlich eine deutliche Justierung stattfinden müssen. Und andererseits ist das, also wir betreuen unter anderem die beste Kölschbrauerei, Gaffelkölsch. Mit denen haben wir das so aufgesetzt, dass wir sagen, wir nehmen uns einmal im Jahr, nehmen wir uns auch wirklich raus aus dem Tagesgeschäft und mit Absicht diskutieren dann wirklich einfach nur so, was, wo geht's strategisch denn eigentlich hin hier? Sind wir an den verschiedenen Stellen noch richtig aufgestellt? Raus aus diesem, wir machen in einer Tour unser Daily Doing und auf einmal haben wir verpasst, dass irgendwo sich eben genau so eine große Veränderung auftut. Und das tun wir in regelmäßigen Abständen, wenn wir das Gefühl haben zwischendurch, wir müssten da nochmal nachjustieren, weil die Zeit gerade so schnelllebig ist oder das zumindest diskutieren, dann ist auch zwischendurch immer die Möglichkeit dafür da. Aber wir haben einmal im Jahr festen Termin, wo wir dann eben wirklich ganz täglich erstmal rausgehen und im Vorhinein, im Nachhinein das entsprechend aufbereiten, erarbeiten. Und damit dann unsere Leitplanken für die weitere Arbeit dann immer haben. Weil es ein kontinuierlicher Prozess ist, ne? Weil wir mal irgendwann aufgenommen haben und festgestellt haben, wir stehen eigentlich ganz gut da. Wir müssen jetzt gar nicht irgendwie so ganz große Justierungen machen, sondern wir müssen einfach da bleiben, wo wir sind.
Einfach die Frage, ob ein solcher Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast, ist ja so eine Art Bewusstsein für seine strategisches Bewusstsein für seine Marke zu haben, kontinuierlich. Wäre das etwas, wo du jetzt, sag mal, ex post sagen würdest, wenn Capri Sonne sowas gemacht hätte, vielleicht haben sie es ja auch gemacht, dass sowas dann auch das Produkt Design und auch die Marke dann im Nachhinein ja positiv hätte beeinflussen können? Oder, also ist ja natürlich ein bisschen hypothetisch, ne? Aber glaubst du, solche kontinuierlichen Prozesse, die helfen dann, da auch eine Transformation anzutriggern?
Also, wie gesagt, ich bin bei Capri Sonne, ne? Ich berate die nicht, ich habe da keine Einblicke, ich sehe es nur von außen. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass die auch kontinuierlich diesen Blick da drauf gehabt haben. Was bei denen gefehlt hat, ist der Mut, Zöpfe abzuschneiden. Weil die dieses eine Produkt haben, wo es wahnsinnig viele Fans von gibt, auch nach wie vor, und eben viele emotionale Erinnerungen daran. Und die haben andere Verpackungsformen eingeführt, die haben auch irgendein Getränk, was dann 30% Fruchtsaft hat oder sowas. Die haben nebendran solche Sachen eingeführt, aber und das ist ja dann so, ne, so am Ende haben sie es nicht festgestellt, dass der Zeitgeist eigentlich komplett an dem ursprünglichen Produkt vorbeigegangen ist und dass sie es das einstellen hätten müssen aus einer eigenen Überzeugung heraus, aus einer eigenen aktiven Rolle heraus, um zu sagen, okay, pass mal auf, das bringt uns nicht mehr in die Zukunft, ne? Und dann eher stark von sich aus den Move zu machen und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine wirklich nachhaltige Verpackung und die sieht so und so aus. Und wir haben an unserem Produkt gearbeitet und das ist jetzt so und so. Aber was definitiv dabei ist, ist es immer noch der gleiche Spaß, Spannung, Sonne, Capri Sun.
Ja, ich würde ganz gerne erstmal dir danken, lieber Philipp. Du hast uns, glaube ich, heute wunderbar mitgenommen, wie man ein ausverkauftes Haus hinbekommt und eine starke Marke dazu nutzt, mehr Fans zu gewinnen. Und ich habe echt eine ganze Menge gelernt, weil ich hatte es ja eingangs gesagt, ich komme aus einer etwas anderen Ecke der Industrie und habe gelernt, dass das vor allen Dingen erstmal ein Match zu Zielgruppen erforderlich ist, dass man aber auch Vertrauen in eine Marke aufbauen muss und Glaubwürdigkeit aufbauen muss und dass eben eine gut geführte Marke auch ein, das ist eigentlich das wertvollste Assets von Firmen sind, die auch mit Produkten an den Markt gehen. Und wir haben auch über positive und nicht so gut gehende Beispiele diskutiert. Aber ich habe auch gelernt, dass ein gutes Produkt die Grundvoraussetzung für eine gute Marke ist. Ne? Also das, und nicht andersrum. Ne? Also dass man eben keine gute Marke aufbauen kann, wenn das Produkt nicht funktioniert. Technologie spielt da auch eine Rolle. Da hatte ich tatsächlich am Anfang gedacht, dass durchaus ein bisschen mehr ist, aber dass man dadurch auch die Marke stärken kann. Und wir haben am Ende nochmal über das Thema Transformation diskutiert, wie man denn Marken auch vernünftig transformieren muss, wenn der Druck von außen eben das auch erfordert. Und sind mir zwei Dinge haften geblieben. Einmal, dass es einen strategisch gewollten, kontinuierlichen Prozess braucht, um sich dann auch quasi rauszunehmen und das Ganze alles nochmal zu hinterfragen und dann als Ergebnis eben auch den Mut haben muss, auch mal Zöpfe abzuschneiden und Liebgewonnenes loszuwerden, wenn das eben nicht mehr vom Kunden angenommen wird, um in dem Bild zu bleiben, auch dann das Stadion nicht mehr voll ist und nicht mehr ausverkauft ist. Und in diesem Sinne sind wir super durch den 32. Spieltag gekommen. Philipp, vielen lieben Dank dafür, dass du da warst. Und ich hoffe, unsere Zuhörer, ich bin mir ganz sicher, haben einiges gelernt und einiges mitgenommen heute. Und in dem Sinne freuen wir uns schon auf den nächsten Spieltag. Aber dir erstmal, Philipp, vielen lieben Dank heute, dass du aufgelaufen
bist. Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management. Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.